und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz zur Wochenmitte. Ich begrüße sehr herzlich den Regierungssprecher Stefan Cornelius und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Und ich begrüße auch nochmal für Sie alle Studentinnen und Studenten aus dem Bachelorstudiengang Management in der Gefahrenabwehr von der Akron Hochschule für Humanwissenschaften, die heute dabei sind und als stille Beobachter und Zuhörer dieser Pressekonferenz folgen. Wir haben eben schon ein bisschen über diese Einrichtung gesprochen. Jetzt sehen Sie live sozusagen, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Ich bin gespannt, wie wir heute durchkommen. Ich habe eine wahnsinnig lange Liste an Themen, aber trotzdem starten wir wie immer mittwochs mit den Themen aus dem Kabinett. Und Herr Cornelius, bitte sehr.
Vielen Dank. Gefahrenabwehr weiß ich jetzt gar nicht, ob es sich auf Sie bezieht oder auf uns. Also wir hoffen, dass hier keine Gefahr entsteht und sind offen und transparent wie immer. Im Kabinett war heute vor allem die Verlängerung von Mandaten deutscher Streitkräfte an der UN-Mission UNIFIL, an der EU-Mission EUFOR, ALTEA und an der NATO-Mission KFOR. Ich sage vielleicht ein paar Sätze dazu. Die Bundesregierung hat diese Fortsetzung der Beteiligung an diesen drei Auslandseinsätzen beschlossen. Der Deutsche Bundestag muss den Mandaten noch zustimmen. Sie werden bis zum 30. Juni 2026 gelten. Wobei man wissen muss, dass das KFOR-Mandat grundsätzlich unbefristet gilt. Die Mandatsobergrenzen bleiben unverändert. Das ist bei UNIFIL 300 Soldaten, bei KFOR 400 Soldaten und Soldatinnen. Auch bei UNIFIL, auch Frauen, wollte ich nicht falsch verstanden wissen, bitte. Und bei EUFOR 50. Mit der Fortsetzung der Beteiligung an diesen Missionen unterstreicht die Bundesregierung ihr fortwährendes Engagement für Frieden und Stabilität, Sicherheit in dieser Region und auch weltweit. Vielleicht noch ein paar Sätze zu den einzelnen Missionen. Bei UNIFIL verhält sich die Lage so, dass nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 natürlich die gesamte regionale Sicherheit betroffen war und natürlich damit auch die Lage im Einsatzgebiet unserer Soldatinnen und Soldaten. Die Lage im Libanon ist nach wie vor sehr angespannt. Es gibt aber positive Entwicklungen, auch bei der Verstetigung der Waffenruhe. Und die Gefechtshandlungen im Südlibanon sind momentan stark rückläufig. Deutschland hat ein hohes Interesse daran, nach wie vor einen dauerhaften Frieden und die Stabilität im Nahen Osten zu fördern. UNIFIL bleibt ein wichtiger Akteur für diese Arbeit im Libanon und in der Region. Die deutsche Beteiligung soll weiterhin die Beteiligung mit Schiffen am UNIFIL-Flottenverband, das ist momentan die Fregatte Brandenburg, umfassen, aber auch Personal im UNIFIL-Hauptquartier sowie bei der Ausbildung der libanesischen Marine. Bei KFOR ist es so, dass die Bundeswehr seit 1999 aktiv zur Stabilisierung und Sicherung des Friedens im Kosovo beiträgt. Die Sicherheitslage im Norden hat sich trotz der anhaltenden politischen Spannungen zuletzt stabilisiert. Momentan sind dennoch immer wieder auch kurzfristige Verschlechterungen möglich. Deswegen ist es wichtig, dass die KFOR entscheidend zur nachhaltigen Stabilisierung der Sicherheitslage im Kosovo beiträgt. Und im Westbalkan ein stabiler und friedlicher Kosovo ist von wesentlicher Bedeutung für Deutschland, die NATO und ganz Europa. Auch hier bleibt der deutsche Beitrag unverändert. Personal im KFOR-Hauptquartier, Aufklärungskräfte, es gibt ein nationales Unterstützungselement einer Einsatzkompanie sowie die Position des Direktors des NATO Advisory and Liaison Teams. Schließlich noch ein Wort zu EUFOR ALTEA. Da hatten wir die letzte Mandatsbefassung am 27. Juni 2024. Seitdem haben die Autonomiebestrebungen in der Republika Srpska weiter zugenommen. Wir sehen weiterhin Konfliktpotenzial im Land und betonen, dass die Integrität des Gesamtstaates gewahrt bleiben muss. Zentrale Aufgabe der Mission ist deswegen die Unterstützung des weiterhin gültigen Dayton-Friedensabkommens, das ja 1995 bereits den Krieg beendet hat. In diesem Kontext bleibt die Operation EUFOR ALTEA als Garantin für Sicherheit und Stabilität entscheidend in Bosnien und Herzegowina. Bosnien-Herzegowina ist seit 2024 EU-Beitrittskandidat. Für die Umsetzung der Reformen, die dafür notwendig sind, bedarf es einer stabilen Sicherheitslage, für die Euphoaltea mit sorgt. Die Aufgabe der Bundeswehr bleibt auch hier unverändert. Es geht um die Unterstützung und Koordination der Ausbildung der Streitkräfte, Unterstützung zur Schaffung eines sicheren, stabilen Umfeldes sowie Führungs-, Verbindungs-, Beratungs-, Beobachtungs- und Unterstützungsaufgaben. Das war's von mir aus.
Vielen Dank bis hierhin. Und ich bleibe gleich bei diesem Thema und sage aber heute noch einmal zur Sicherheit vorweg, es gilt unsere Regel, eine Frage mit der Möglichkeit einer Nachfrage, weil die Themen einfach, die Sie mir vorab genannt haben, so vielfältig sind. Nur noch mal das in Erinnerung gerufen und ich starte bei Herrn Jung.
Kurze Fragen, kurze Antworten. Vielleicht gibt es ein Exit-Szenario für den Einsatz im Kosovo, Herr Cornelius?
Das ist nicht sichtbar. Vielleicht haben Sie es noch zu erweitern. Bitte schön.
Herr Jung, Sie wissen ja, dass unsere Einsätze auf zweierlei Säulen beruhen. Einmal die internationalen Mandate, UN, NATO oder EU und einmal die Mandate des Bundestages. Dort sind natürlich Ziele formuliert. Und wenn diese Ziele erreicht sind, werden diese Gremien auch entscheiden, wie es mit dem Einsatz weitergeht. Darüber hinaus hat der Bundestag natürlich das Mandat ausgesprochen, auch als Kontrollinstanz. Und sollten hier abweichende politische Ziele entdeckt werden, wird sicherlich das Mandat entsprechend angepasst oder beendet werden. Und darüber hinaus hat die Bundeswehr natürlich selber noch eine Eventualfallplanung, die das rein Militärische betrifft.
Und Herr Cornelius, für UNIFIL war im Kabinett der israelische Beschuss auf UNIFIL-Soldaten Thema, was ja in den letzten Monaten passiert ist. Und vielleicht, Herr Wagner, wann hat die Bundeswehr zuletzt israelische Angriffe auf UNIFIL registriert?
War kein Thema im Kabinett.
Herr Junge, ich habe keine genauen Angaben dazu. Wir haben uns ja bei der Vergangenheit immer wieder dazu geäußert. Es ist doch ganz klar, dass UNIFIL da sein Mandat erfüllen muss und nicht in die Schusslinie geraten darf. Wir setzen uns, das hat ja Herr Cornelius eben auch hier dargeboten, klar dafür ein, dass die Waffenruhe hält. Und klar ist auch, dass eine Rückkehr zu einer militärischen Eskalation für die Menschen auf beiden Seiten der Blue Line extreme Auswirkungen hätte. Und insofern gilt dem unser ganzes Bemühen.
Dann bleiben wir nochmal bei diesem Thema. Herr Warwick.
Ja, noch eine kurze Verständnisfrage. Der Kosovo wurde ja mit militärischer Gewalt aus der territorialen Integrität der Bundesrepublik Jugoslawien herausgelöst. Da würde mich nur interessieren, wie sieht die neue Bundesregierung, sieht sie das nach wie vor als völkerrechtskonform oder gibt es da eine neue Bewertung des damaligen Vorgehens?
Die neue Bundesregierung bewegt sich in der Tradition der alten Bundesregierung in der völkerrechtlichen Beurteilung des Kosovo.
Nachfrage, ja. Ja, jetzt ist ja selbst innerhalb der EU die Anerkennung des Kosovos hoch umstritten. Viele zentrale Länder, zumindest einige, wie zum Beispiel Spanien, verweigern nach wie vor die Anerkennung des Kosovos. Gibt es da denn innerhalb der EU, Herr Wagner, neue Tendenzen, wie man mit dieser Uneinigkeit innerhalb der EU in Bezug auf die Anerkennung des Kosovos umgeht?
Die Position der Bundesregierung dazu ist klar und bekannt. Habe ich hier nichts Neues hinzuzufügen.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Gibt's weitere Fragen zu diesem Themenkomplex? Das sehe ich nicht. Dann bin ich bei Herrn Meurer und es geht um das Thema Mieten.
Ja, Frage ans BMJV. Hören Sie mich schon?
Ich bin eins zu weit vorne jetzt.
Okay. Ja, Frage ans BMJV. Und zwar, der Bundestag debattiert zwei Gesetzentwürfe, das Mietwuchergesetz von der Linken und das faire Mietengesetz von den Grünen. Wie ist die Position der Bundesregierung zu diesen Gesetzentwürfen? Und zweite Frage, was plant die Bundesregierung gegen steigende Mieten?
Dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ist bezahlbares Wohnen ein sehr zentrales Anliegen. Im Koalitionsvertrag hat die neue Bundesregierung eine Vielzahl von Maßnahmen zum Mietrecht vereinbart. Als erste Maßnahme werden wir die Verlängerung der Mietpreisbremse auf den Weg bringen. Bundesjustizministerin Dr. Stefanie Hubig hat bereits angekündigt, dass die Verlängerung der Mietpreisbremse eines der ersten Vorhaben ist, die das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz in dieser Legislaturperiode umsetzen möchte. Wir haben einen Gesetzentwurf zur Verlängerung der Mietpreisbremse um 4 Jahre erarbeitet. Dieser befindet sich derzeit in der regierungsinternen Abstimmung. Darüber hinaus bereiten wir auch weitere Maßnahmen vor. Denn es ist klar, dass die Verlängerung der Mietpreisbremse alleine nicht ausreicht. Im Koalitionsvertrag hat die neue Bundesregierung deswegen weitere Maßnahmen im Bereich des Mietrechts vereinbart. Auch diese Maßnahmen will das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz zügig angehen. Ich möchte hierbei insbesondere die erweiterte Regulierung von Indexmieten, möblierten und Kurzzeitvermietungen erwähnen. Ein weiteres wichtiges Beispiel ist die sogenannte Schonfristzahlung. Dabei geht es darum, dass Mieterinnen und Mieter eine Kündigung wegen Zahlungsrückstände abwenden können, wenn sie bis zum Abschluss eines Räumungsverfahrens doch noch zahlen können. Diese Möglichkeit besteht derzeit nur bei außerordentlichen Kündigungen. Wir wollen sie auch auf ordentliche Kündigungen ausweiten. So wollen wir drohende Wohnungslosigkeit verhindern. Und wir wollen zeitnah eine Expertengruppe einsetzen, die bis Ende 2026 Vorschläge zu anderen wichtigen mietrechtlichen Fragen erarbeiten soll. Dazu zählt insbesondere die Frage, wie die Mietwuchervorschrift im Wirtschaftsstrafgesetz präzisiert werden kann.
Ich sage es zur Sicherheit einfach nochmal, es gilt die Regel eine Frage, eine Nachfrage. Sie können jetzt nochmal eine Nachfrage stellen.
Also ich wollte nur fragen, ich habe jetzt, oder vielleicht war ich unaufmerksam, aber hatten Sie jetzt die Gesetzentwürfe kommentiert?
Wir kommentieren an dieser Stelle keine Initiativen aus dem politischen Raum. Aber wie schon gesagt, im Koalitionsvertrag sind verschiedene Maßnahmen vereinbart und die gehen wir als erstes an.
Danke. Dann komme ich jetzt einmal zu einer Frage an das Wirtschaftsministerium und bin bei Herrn Rinke.
Das Wirtschaftsministerium? Nee.
Nee. Frau Reiche und die Kraftwerksstrategie?
Ach so, ja, das ist aber keine Frage ans Wirtschaftsministerium, sondern eigentlich eher ans Umweltministerium.
Okay. Dann wechseln wir einmal, oder?
Ja.
Ja, ich hätte ganz gerne gewusst nach den Ankündigungen der Wirtschaftsministerin, dass künftig auch wieder Gasthermen, die vor 1991 installiert wurden, weiter in Betrieb sein können. Wie das Umweltministerium das beurteilt, sind mit solchen Maßnahmen eigentlich die Klimaschutzziele umsetzbar?
Grundsätzlich gilt aus unserer Sicht, dass wir uns mit dem Klimaschutzgesetz verbindliche Ziele gesetzt haben und dass wir dementsprechend auch mit konkreten Maßnahmen dafür sorgen müssen, dass diese Ziele auch erreicht werden. Und in diesem Sinne hat der Ausbau der Erneuerbaren klare Priorität aus unserer Sicht. Und zugleich ist Versorgungssicherheit auch eine Voraussetzung dafür, dass die Energiewende gelingt und von der Bevölkerung mitgetragen wird. Und in Bezug auf das Thema Gaskraftwerke, ich hoffe, da habe ich Sie jetzt richtig verstanden.
Nee, ich meinte Gasthermen in Wohnhäusern.
Dazu müsste ich Ihnen jetzt speziell dann noch was nachreichen. Aber grundsätzlich gilt, dass aus unserer Sicht die verschiedenen Bekenntnisse zum Klimaschutz, den nationalen Zielen, den europäischen Zielen von Seiten der Kabinettsmitglieder wichtig und begrüßenswert sind. Und in diesem Sinne werden wir uns jetzt in die Abstimmungen begeben.
Darf ich nachfragen? Eine Frage an Herrn Cornelius. Es gibt ja Vorwürfe, dass Frau Reiche, die vorher in der Energiewirtschaft gearbeitet hat, quasi noch als Lobbyistin innerhalb der Bundesregierung auftritt und sich jetzt sehr stark macht für den weiteren Ausbau des Gasverbrauchs. Was sagen Sie zu dem Vorwurf?
Das sind natürlich politische Vorwürfe, die ich jetzt nicht als Bundesregierung kommentiere. Aber ich glaube, dass Frau Reiche auch innerhalb der Verabredung des Koalitionsvertrags handelt und nicht als Lobbyistin in dieser Bundesregierung tätig ist.
Ich würde jetzt mal noch mal beim Umweltministerium bleiben, wenn wir da schon gewechselt haben. Frau Büsker, Ihre Frage richtete sich auch ans Umweltministerium? Nein? Okay. Gibt es weitere Fragen ans Umweltministerium? Ja, Herr Rösch.
Also Umweltministerium und Wirtschaftsministerium. Deutschland gibt ja im Zuge der Annäherung an Frankreich seinen Widerstand gegen die französischen Bemühungen zur Gleichstellung der Kernenergie mit erneuerbaren Energie in der EU auf. Was bedeutet dies konkret auch für die deutsche Energiepolitik? Heißt das, Deutschland ist nun auch offener für die Nutzung von Kernenergie zur Stromproduktion in Deutschland?
Ich
anfangen sollen.
Wer fühlt sich zuerst?
Ja, gerne aus Sicht der nuklearen Sicherheit. Also nur um das klarzustellen, wir sind jetzt nicht für Aspekte der Energieversorgung zuständig. Dazu wird sich der Kollege dann gleich äußern. Haben wir, glaube ich, jetzt schon wirklich sehr oft klargestellt. Einerseits, dass es selbstverständlich das Recht eines jeden Staates ist, den eigenen Energiemix einschließlich der Kernenergie zu bestimmen. Auf der anderen Seite, dass es sich bei der Atomkraft um eine Hochrisikotechnologie handelt, deren Risiken letztlich unbeherrschbar sind aus unserer fachlichen Sicht. Und insofern macht der Atomausstieg unser Land sicherer. Also zumindest die nuklearen Risiken hierzulande werden damit minimiert. Und das ist aus unserer Sicht etwas Gutes und das gilt natürlich unverändert.
Will das Wirtschaftsministerium ergänzen?
Nee, keine Ergänzung. Mhm.
Gut, dann machen wir thematisch weiter und kommen jetzt tatsächlich zur Dürre und dann würde ich einmal das Landwirtschaftsministerium nach vorne bitten, können wir einmal wechseln. Und Frau Büsker ist dran.
Wir erleben ja im Moment in großen Teilen Deutschlands eine dramatische Dürre. Mich würde interessieren, inwieweit der Minister beunruhigt ist durch die Situation und inwieweit in Ihrem Haus Vorbereitungen stattfinden, der Landwirtschaft gegebenenfalls mit Notfallmaßnahmen zu helfen.
Also vielleicht sortieren wir es mal in zwei Blöcke. Also zur aktuellen Situation, also wir beobachten das natürlich auch mit Sorge. Es ist aber ja noch sehr früh im Jahr, so dass wir ja noch nicht wissen, wie wird sich das auf die Ernten auswirken. Das werden die nächsten Wochen zeigen, also wie wird da der Niederschlag sein. Insofern ist es jetzt sehr schwierig, darüber zu spekulieren. Mit Blick auf die kommenden Wochen würde ich Sie daher dann vielleicht an den Deutschen Wetterdienst verweisen wollen, der vielleicht was zu den Prognosen sagen kann. Grundsätzlich vielleicht dazu, es gab ja in der Vergangenheit auch immer wieder solche Situationen, auch immer häufiger. Dazu haben wir in der Vergangenheit ja auch schon verschiedene Sachen angeschoben, also um einfach die Landwirtschaft dabei zu unterstützen, sich an diese ja veränderten Bedingungen auch anzupassen. Also ich nenne jetzt mal so zwei Stichworte, beispielsweise Ressortforschung, was Züchtung betrifft, oder auch den Waldumbau. Und das sind natürlich Programme, da arbeiten wir auch kontinuierlich weiter dran. Und ja, also insofern schauen wir schon, was wir machen können und arbeiten da auch weiter quasi in der Tradition der vorangegangenen Regierungen und mehr kann ich dazu im Augenblick noch nicht sagen.
Ja, Sie haben auf den Deutschen Wetterdienst verwiesen. Die Prognosen sind ja bekannt. Der Wetterdienst rechnet damit, dass es heiß und weiterhin trocken wird. Regen ist erstmal nicht angesagt. Vor dem Hintergrund würde die Bundesregierung die Bürgerinnen und Bürger zum Wassersparen aufrufen?
Also das ganze Thema Wasser, glaube ich, fällt in den Bereich des Kollegen vom Umweltressort. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich auch immer ein sparsamer Umgang mit Wasser angesagt. Aber nicht nur in Dürrezeiten, sondern generell.
Wollen Sie vom Seiten des Umweltministeriums ergänzen?
Pardon. Etwa.
Jetzt ist das Mikro an, ja.
Ja. Genau, vielleicht übergeordnet ergänzend, denn Sie wissen bestimmt, dass die Wasserbewirtschaftung in der Zuständigkeit der Länder liegt, aber was jetzt unseren übergeordneten Blick und unsere Aktivitäten betrifft, sehen wir das natürlich durchaus auch mit Sorge, dass der Klimawandel auch regional Auswirkungen auf das Grundwasser, die Grundwasserverfügbarkeit in Deutschland hat. Insgesamt leben wir aber nach wie vor in einem wasserreichen Land und aktuell befinden sich auch 2/3 der Grundwasserkörper noch in einem guten Zustand. Mit den Aktivitäten, die Sie ja kennen, wie der nationalen Wasserstrategie oder dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, wollen wir insbesondere auch den naturnahen Wasserhaushalt stärken. Dafür wurden auch in derart großen Umfang wie bislang, also wie zuvor noch nie, Mittel zur Verfügung gestellt. Aber vielleicht kann ich, und natürlich ist es sinnvoll, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher den Wasserverbrauch hinterfragen. Das ist immer begrüßenswert, aber ich muss betonen, es gibt wirklich regionale Unterschiede. Insofern will ich jetzt hier nicht von der Stelle Pauschalansagen äußern, aber der Wasserverbrauch, den wir Einzelne haben, ist natürlich schon in der geringeren Größenordnung wie beispielsweise Industrie, Landwirtschaft oder Energiewirtschaft. Und wenn Sie mir erlauben, dann vielleicht doch nochmal spanne ich den Bogen zur Atomkraft. In dem Sinne hat der Atomausstieg auch durchaus zu einer Entspannung beigetragen. Und auch der Kohleausstieg trägt dazu bei, denn neben der Landwirtschaft war einer der größten Wasserverbraucher traditionell die Energiewirtschaft mit dem massiven Kühlbedarf von Großkraftwerken. Und da gibt es auch Zahlen des Statistischen Bundesamtes, anhand derer Sie das nachvollziehen können. Im Bereich der Energiewirtschaft hat sich seit Beginn des Atomausstieges der Wasserverbrauch massiv reduziert.
Dann ist Herr Jung zu diesem Thema dran.
Ja, vielleicht direkt dazu, aber es gibt ja immer noch die große Industrie, die neben Energie auch noch andere Sachen produziert. BASF ist der größte Wasserverbraucher in ganz Deutschland. Die große Industrie als solche, viel mehr als private Bürger, rufen Sie die Konzerne zum Wassersparen auf. Und Herr Köhler, es werden auch Forderungen laut, dass die Bundesregierung mehr...
Eine Frage, eine Nachfrage.
Ja, ich pack's gleich zusammen.
Naja, aber es sind dann zwei Fragen. Also das sind Tricks. Wir haben wirklich eine wahnsinnig lange Liste. Es sind wahrscheinlich noch 20...
Ich spare mir halt meine Nachfrage. Dann haben Sie, das ist doch zeitlich besser für Sie. Regenwasserspeicherung, was tun Sie dafür?
Genau, dann fange ich mal mit Ihrer Frage in Bezug auf Appell an die Industrie an. Allgemein ist es so, dass natürlich die Herausforderungen des Klimawandels enorm sind und ein gesamtgesellschaftliches Problem darstellen und wir alle aufgerufen sind, zu gucken, was kann besser werden. Was jetzt die Industrie betrifft, wissen Sie vielleicht, das ist schon seit vielen Jahren das Umweltinnovationsprogramm, das Bundesumweltministeriums gibt, mit dem wir eben Ansätze unterstützen, tatsächlich allgemein ressourcensparender. Das kann durchaus auch Wasserverbrauch betreffen, Innovationen zu fördern, verfolgen und im Übrigen gilt auch da, man müsste sich schon im Einzelfall angucken, was kann man machen und ein Pauschalappell passt hier nicht.
Der Regenverbrauch war noch offen.
Ja, also ich kann da nur noch mal auf meine vorige Antwort verweisen. Also das ganze Thema Wasser liegt im Umweltressort. Also insofern kann ich da jetzt nichts beitragen.
Dann generell die Frage, gibt es weitere Fragen ans Umweltministerium oder ans Landwirtschaftsministerium? Genau, aber das ist jetzt eine Nachfrage und die haben Sie vorher verwirkt. Das Umweltministerium hat seine Antworten gegeben, Herr Jung. Wir machen jetzt mal thematisch weiter. Wenn es keine Fragen ans Landwirtschaftsministerium, ich glaube, ich moderiere hier, oder? Das müssen nicht Sie übernehmen. Genau, Sie haben aber an sich nicht an die Regeln gehalten und deswegen machen wir thematisch weiter. Und es ist noch die Frage offen, gibt es weitere Fragen ans Umweltministerium oder ans Landwirtschaftsministerium? Das sehe ich nicht. Dann würde ich jetzt zu dem Bericht der Wirtschaftsweisen kommen, der hier vorher vorgestellt wurde und zu dem es noch Nachfragen gibt. Herr Hönig.
Ja, ich würde eher ein anderes Thema nehmen, nämlich Ukraine, wenn ich darf. Sorry.
Dann machen wir da weiter.
Ja, Herr Cornelius, die New York Times berichtet, dass Präsident Trump im Gespräch mit den europäischen Regierungschefs verkündet hat, von Sanktionen gegen Russland Abstand zu nehmen und auch keinen Waffenstillstand mehr zu fordern. Inwiefern, also was ist da Ihr Kenntnisstand? Ich meine, ich erwarte jetzt nicht, dass Sie den Bericht bestätigen, aber vielleicht können Sie uns ein bisschen mitnehmen, wie da der Sachstand ist bei dem Thema.
Ich kann selbstverständlich nicht über amerikanische Pläne zur Sanktion oder Nichtsanktionierung sprechen. Ich kann von der deutschen und der europäischen Seite berichten, dass das Thema Sanktionen unverändert auf dem Tisch liegt, dass am nächsten Sanktionspaket gearbeitet wird und dass wir natürlich mit hohem Interesse beobachten, welche Sanktionsdynamik in den USA verhandelt wird. Ich verweise auf Bewegung im US-Senat und auf den Senator Graham und würde insofern kein abschließendes Urteil über Erfolg oder Nichterfolg von Sanktionspaketen haben. Die europäischen Maßnahmen werden sui generis ihre Wirkung entfalten.
Nachfrage dazu. Der Bundeskanzler hat ja angekündigt oder nicht ausgeschlossen, dass es bei einem nächsten Sanktionspaket auch um eingefrorene russische Vermögen gehen könnte. Dann hat er gesagt in einem Interview, das werde derzeit geprüft. Also liegt denn das Ergebnis dieser Prüfung zu russischen Vermögen mittlerweile vor und wie ist da das Vorgehen der Bundesregierung?
Diese Prüfungen halten an, die werden federführend von der Kommission geleitet. Der Bundeskanzler hat sich in verschiedenen Äußerungen zum Sanktionsthema positioniert, auch mit einem Hinweis auf das Thema Nord Stream. Und insofern würde ich jetzt den Beratungen in Brüssel eigentlich nicht vorweggreifen. Die Kommission hat ein umfassendes Paket skizziert und das wird jetzt unter den Partnern abgestimmt, auch im Lichte der Frage, ob sich und inwieweit sich die USA beteiligen.
Dann bleiben wir bei diesem Thema. Dazu Herr Warwick und dann Herr Rinke.
Ja, auch in dem Kontext Sanktionierung von Nord Stream. Die EU-Kommissionschefin und Parteikollegen des Kanzlers hat am 16. Mai erklärt, dass sie präventiv mittels des schon genannten Sanktionspakets die mögliche Reparatur und Wiederinbetriebnahme von Nord Stream langfristig verhindern will. Vor dem Hintergrund würde mich interessieren, hat denn die EU-Chefin diese Entscheidung, die ja direkte Auswirkungen auf die langfristigen Versorgungsoptionen der Bundesrepublik hat, dies zuvor mit dem Kanzler und auch mit der BMWE-Ministerin abgesprochen?
Der Kanzler hat sich selbst positioniert in dieser Frage und hat klargemacht, dass eine Zertifizierung von Nord Stream momentan nicht denkbar ist.
Die Frage ging ja auch ans BMWE.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen oder nur den einen Satz. Wir sind unabhängig von russischem Gas und die Situation in Deutschland, die Gasversorgungssituation ist sicher. Und dem Rest habe ich nichts hinzuzufügen.
Nachfrage. Die Sanktionierung der Reparatur von Nord Stream 2 wird ja von vielen Beobachtern als eine Art Belohnung einer mutmaßlich staatsterroristischen Sprengung von ziviler Infrastruktur gesehen. Da würde mich interessieren, würde der Kanzler dieser Sanktionierung auch zustimmen, wenn, was Status quo gar nicht so unwahrscheinlich ist, diese Pipeline von US-Investoren gekauft und repariert wird?
Sie haben jetzt Ihre Frage an verschiedene Konditionen geknüpft, die ich so nicht teilen kann. Deswegen kann ich sie eigentlich nicht beantworten. Aber die Bundesregierung hat sich ja nicht zur Reparatur der Pipeline geäußert, sondern zur Inbetriebnahme.
Dann Herr Rinke dazu.
Herr Cornelius, gleich weiter bei dem Thema Sanktionen. Sie hatten eben gesagt, dass man mit Interesse die Bemühungen im US-Kongress verfolge. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob es da auch eine Abstimmung zwischen den Europäern und amerikanischen Senatoren gibt. Herr Trump soll ja in den Gesprächen auch gesagt haben, dass er mögliche Vorschläge, die aus dem Kongress kommen, möglicherweise mit einem Veto belegt.
Diese inneramerikanischen Debatten kann ich, wie gesagt, nicht kommentieren, aber Sie können sicher sein, dass auch aus europäischer Seite und von Seiten der Bundesregierung mit allen Akteuren in den USA gesprochen wird.
Und wenn ich Nachfrage stellen darf, es gibt ja einen zweiten Aspekt. Das eine sind die Sanktionierungen, das andere sind die Gespräche, die möglicherweise in Gang kommen. Können Sie uns da sagen, ob es konkretere Hinweise gibt, wann Gespräche im Vatikan oder wo auch immer in Gang kommen könnten?
Sie verfolgen ja die auch öffentlichen Statements, zum Beispiel der italienischen Ministerpräsidentin, die sich gestern Abend dann noch geäußert hat zu einem möglichen Verhandlungsort Vatikan. Der Vatikan hat die Bereitschaft signalisiert, für eine solche Frage offen zu sein. Wir beobachten und begleiten diese Abstimmungen. Die europäischen Regierungschefs und Präsidenten, die an diesen Verhandlungen beteiligt sind, sind im ständigen Kontakt und in enger Absprache. Ich denke, dass ein solches Treffen einer sehr, sehr intensiven Vorbereitung bedarf. Und insofern ist momentan es etwas spekulativ, über einen Zeitpunkt oder über Formate zu sprechen.
Dann Herr Delves zu diesem Thema.
Ja, Herr Cornelius, das schließt direkt an. Und zwar, wenn es solche Gespräche im Vatikan geben sollte, haben Sie oder hat die Bundesregierung da irgendwelche Vorstellungen, auf welcher Ebene das stattfinden könnte oder müsste? Also in Istanbul ist es ja jetzt nicht gut gelaufen. Erwarten Sie dann, wenn es im Vatikan geschehen würde, dass es praktisch hochrangiger abläuft?
Ich glaube, nach den Erfahrungen der letzten 10 Tage und auch aus der Istanbul-Erfahrung wissen wir, dass es vorrangig ist, dass ernsthafte Gespräche geführt werden und dass Delegationen, wer auch immer sie dann anführt, auch Prokura haben, über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Vatikangespräche müssen unter diesen Bedingungen nur stattfinden können. Und ich glaube, dass im Moment an den Grundlagen für diese Verhandlungen gesprochen wird und wir dann erst anschließend abschätzen können, ob das tatsächlich den von Ihnen skizzierten hohen Zielen auch entsprechen kann.
Nachfrage, ja.
Sehen Sie diese Vatikanoption möglicherweise auch als eine Möglichkeit, den US-Präsidenten wieder stärker in die Gespräche mit einzubinden, weil das war ja eigentlich ursprünglich, wenn ich es richtig überblicke, ein Vorschlag von Trump gewesen.
Richtig, also das ist absolut richtig, dass der US-Präsident selbst auf seinem True Social Post auf die Option des Vatikans hingewiesen hat. Wir begrüßen jeden Weg, der dazu führt, dass diese Verhandlungen auf höchster Ebene geführt werden können.
Herr Jung, nochmal zu diesem Thema und Herr Warwick.
Ja, weil Herr Grewe gerade von der Unabhängigkeit vom russischen Gas gesprochen hat. SEFE, also Security Energy for Europe, steht ja unter der Aufsicht der Bundesnetzagentur, welches weiterhin mit russischem Gas handelt. Herr Grewe, warum unterbinden Sie das nicht und um wie viele Mengen geht es da? Weil dieses Gas ja immer noch in Deutschland landet.
Also zunächst, es gibt keine europäischen Sanktionen auf russisches Gas, auch nicht auf LNG-Gas. Und es handelt sich hierbei um Altverträge, die gemäß Take-or-Pay-Bedingungen des Vertrages bedient werden. Zu den genauen Mengen muss ich aber auf das Unternehmen verweisen.
Sie sind ja für die Bundesnetzagentur zuständig. Da würde ich erwarten, dass Sie da die Mengen uns sagen können. Können Sie das nachreichen vielleicht?
Ich verweise aufs Unternehmen.
Dann Herr Warwick. Ist es an? Nee,
noch nicht. Jetzt. Auch zum Großthema Ukraine. Das Deutsche Freiwilligenkorps, welches sich vor allem aus dem Umfeld der Neonazi-Partei Der Dritte Weg rekrutiert, wurde kürzlich offiziell in die ukrainische Armee integriert, genau an das 49. Sturmbataillon Karpatensitsch, welches wiederum 2014 von der rechtsradikalen Svoboda-Partei gegründet wurde. Mit der Integration dieses Freiwilligenkorps in die ukrainische Armee, zumindest laut dem Sprecher, hätten die Neonazis dann Zugang zu aus EU und USA gelieferten Waffen sowie Ausbildung nach NATO-Standard, insbesondere Häuserkampftraining wurde hervorgehoben. Da würde mich interessieren, beunruhigt das den Kanzler eigentlich, dass jetzt dutzende gewaltbereite deutsche Neonazis von der ukrainischen Armee mit westlichen Waffen und Militärausbildung nach NATO-Standard versorgt werden? Und wenn ja, was plant er dagegen zu unternehmen?
Der Bundeskanzler hat keine Kenntnis vom Einsatz dieser Einheiten und vor allem von ihrer Bewaffnung.
Nachfrage, ja.
Ja. Hat die ukrainische Seite eigentlich vor dieser Integration, die im April stattfand, in die offiziellen Strukturen der ukrainischen Armee, die deutsche Seite darüber informiert? Frage geht im Zweifel ans Auswärtige Amt. Der Kanzler ist ja anscheinend nicht informiert.
Also Herr Warwick, ich kann dazu nichts sagen, weil ich diesen Bericht nicht kenne. Was uns aber beunruhigt in der Ukraine ist der fortwährende russische Angriff auf die Ukraine. Denn es ist ja so, dass ungehindert aller Gespräche, die laufen, Russland weiterhin die Ukraine jeden Tag mit Drohnen und Bombenangriffen überzieht. Und das ist, glaube ich, das wirklich Beunruhigende in diesem Konflikt.
Gibt es weitere Fragen zur Ukraine? Das sehe ich nicht. Dann machen wir thematisch weiter. Herr Hönig, nur noch mal die Nachfrage. Ihre Frage zu den Wirtschaftsweisen hat sich erübrigt? Nee? Dann machen wir da weiter.
Ja, Frau Ennur, dass bei der Pressekonferenz der Wirtschaftsweisen zur Prognose und zum Frühjahrsgutachten ging es auch um das Thema sagen wir mal, Investitionspaket 500 Milliarden und EU-Fiskalregeln. Und es wurde da schon, sagen wir mal, es als großes Risiko gesehen, dass das Paket nicht mit den EU-Fiskalregeln übereinstimmt. Wie ist da der Sachstand bei Ihren Gesprächen mit Brüssel und wie sehen Sie das Thema?
Vielen Dank für die Frage. Vielen Dank für die Frage. Also da hat sich der Minister in Brüssel zu geäußert, hatte darauf verwiesen, dass wir da im konstruktiven Gespräch stehen. Kommissar Dombrovskis hat sich dazu, ich weiß nicht, ob Sie das vernommen haben, ebenfalls geäußert und da auch positiv. Das heißt, wir sind da im Gespräch und dem kann ich jetzt an der Stelle so konkret nicht vorgreifen.
Können Sie was zum Zeitplan einer möglichen Einigung mit Brüssel sagen? Weil es soll ja das Errichtungsgesetz jetzt zu dem Sondervermögen soll ja bald ins Kabinett.
Genau, also wie Sie wissen, ist das ja auch unmittelbar an der Haushaltsplanung geknüpft. Da sind ja bereits Daten bekannt, Ende Juni. Das heißt, wir sind ja auch im Rahmen der Eurogruppe ECOFIN so oder so im regelmäßigen Austausch. Aber da würde ich zunächst einmal auf die Haushaltsaufstellung verweisen.
Dann dazu Frau Marschall und dann Herr Fechner.
Frau Anou und vielleicht auch Herr Cornelius, die Wirtschaftsweisen haben auch sehr eindringlich darauf hingewiesen, dass dieses Finanzpaket unbedingt verwendet werden muss für zusätzliche Investitionen und keinesfalls für eine Quersubventionierung von sowieso geplanten oder auch geplanter Ausgaben, die sogenannten konsumtiven Ausgaben, beispielsweise Finanzierung höherer Mütterrenten oder höhere Pendlerpauschale. Können Sie sicherstellen, Frau Anou, dass das auf keinen Fall passieren wird? Weil innerhalb in diesem Aufstellungsverfahren zum Haushalt geht das eigentlich eher das Gegenteil hervor.
Also im Grunde genommen ist es ja so, dass Bundesfinanzminister Klingbeil bereits betont hat, dass mit Investitionen und maßgeblich verbesserten Rahmenbedingungen die größte Modernisierung seit Jahrzehnten in unserem Land angestoßen wird. Die Koalition hat sich, wie Sie wissen, auf ein großes Maßnahmenpaket verständigt und im Zuge dessen auch eine Grundgesetzänderung hervorgebracht. Wurde sich mit breiter Mehrheit im Bundestag darüber verständigt, was dieses Paket, dieses Sondervermögen umfassen soll. Und das gilt selbstverständlich nach wie vor und wird auch im Zuge der Haushaltsaufstellung berücksichtigt.
Nachfrage, in diesem Brief, diesem Rundbrief zur Haushaltsaufstellung steht aber schon drin, dass Ansätze des Verteidigungsministeriums oder auch bei zwei anderen Ministerien gesenkt werden könnten, weil ja künftig diese Ausgaben aus dem Sondervermögen oder aus anderen, aus dem, der zusätzlichen Verschuldungsmöglichkeit finanziert werden können. Da deutet sich ja schon so eine Quersubventionierung von anderen Ausgaben an.
Da möchte ich mir zunächst einmal diese Aussage nicht zu eigen machen. Das Kriterium zur Zusätzlichkeit ist ja im Zuge der Grundgesetzänderung klar definiert worden. Das gilt weiterhin. Die Haushaltsverhandlungen laufen, wie Sie wissen, gerade mit Hochdruck. Und da kann ich jetzt der konkreten Ausgestaltung noch nicht vorgreifen und auch nicht auf einzelne Häuser eingehen.
Dann ist Herr Fechner drin.
Vielen Dank, Fechner, DTS. Passend zum Thema, Herr Cornelius, die Wirtschaftsweisen haben sich heute offen für Feiertagsstreichungen gezeigt. Wie steht der Kanzler dazu?
Der Kanzler hat ja im Moment gerade sein Gespräch mit den Wirtschaftsweisen. Es wäre jetzt ungut, wenn ich das kommentiere, bevor er das Gespräch beendet hat. Und insofern sind es mir nach, dass ich das momentan nicht kommentieren kann.
Traf das auch Ihre Frage zur Wochenhöchstarbeitszeit? Genau.
Die Wochenhöchstarbeitszeit, das ist ja ein Thema, das im Koalitionsvertrag geregelt ist und in der es darum geht, auch die Berechnung der Arbeitszeit neu zu betrachten. Ich glaube, dem Kanzler liegt es daran, dass die vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die nicht in Wochenhöchstarbeitszeit arbeiten können, aber die es gerne würden, die also nur Teilzeit arbeiten, dass die das Potenzial ausschöpfen können und dass wir auch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen treffen, um das voranzutreiben.
Damit geklärt?
Ja.
Gut. Dann gibt es weitere Fragen zu den Wirtschaftsweisen. Herr Jung?
Ja, zum Thema Sparvorgaben nochmal.
Ja.
Frau Inu, als Herr Klingbeil letztes Jahr Herrn Lindner für dessen Sparvorgaben kritisiert hat, meinte er, man kann nicht einfach zig Milliarden im Bundeshaushalt einsparen, dann würde was kaputt gehen in diesem Land. Jetzt will er das ja selber machen. Ist er der Meinung, dass jetzt was kaputt gehen kann in diesem Land?
Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage jetzt abschließend richtig verstanden habe. Herr Klingbeil hat sich sehr deutlich für massive Investitionen in dieses Land ausgesprochen in den nächsten Jahren.
Ja, und Herr Lindner hat letztes Jahr Sparvorgaben an alle Ministerien versendet, so wie das jetzt der Finanzminister Klingbeil macht. Der damalige SPD-Vorsitzende hat genau das kritisiert. Jetzt macht er dasselbe, oder?
Da möchte ich Ihnen an der Stelle deutlich widersprechen, dahingehend, als dass Minister Klingbeil einen Dreiklang angesprochen hat, nämlich Investitionen, Strukturreform und Konsolidierung.
So, ich würde jetzt mal zu einem Strauß an Fragen ans Innenministerium kommen. Und vielleicht beginnen wir bei den Grenzen und den Schleusern. Und Sie geben mir noch mal ein Handzeichen, wer dazu Fragebedarf hatte. Doch niemand? Okay, dann der Kollege von Euraktiv als erstes.
Genau, zur Grenze. Und zwar hatten Sie ja gesagt, dass der Innenminister der EU-Kommission nochmal erläutern möchte, was die rechtliche Grundlage der Zurückweisung ist. Der Kommissar war ja gestern hier, deswegen würde mich interessieren, ob das gestern geschehen ist oder wenn nein, dann wann?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das gibt mir die Gelegenheit nochmal zur Konkretisierung. Wie mein Kollege am Montag ja bereits dargestellt hat, informiert der Bundesinnenminister selbstverständlich unsere Nachbarstaaten und auch die Kommission über das deutsche Vorgehen an den Binnengrenzen, etwa darüber, dass wir die Zahl der Bundespolizisten, die an den Binnengrenzen im Einsatz sind, um rund 3.000 erhöhen. Minister Dobrindt hat vergangenen Donnerstag bei einem Termin an der deutsch-österreichischen Grenze auch ausgeführt, dass innerhalb einer Woche 739 Zurückweisungen erfolgt sind und damit rund 45% mehr als in der Vorwoche. Und über diese Entwicklungen halten wir die EU-Kommission selbstverständlich auf dem Laufenden. Gestern war, wie Sie bereits erwähnt haben, der EU-Kommissar Magnus Brunner in Berlin zu Besuch. Bundesinnenminister Dobrindt und er haben bei ihrem Gespräch auch über die aktuellen migrationspolitischen Maßnahmen Deutschlands gesprochen. Und beide haben betont, dass die Reformen des gemeinsamen europäischen Asylsystems rasch umgesetzt werden muss. Und grundsätzlich, das BMI und die Kommission sind auf unterschiedlichen Ebenen in Kontakt und tauschen sich auch fortlaufend über migrationspolitische Themen aus.
Nachfrage, ja? Genau, also können Sie jetzt nochmal spezifischer sagen, wann der Kommission eben diese rechtliche Grundlage nochmal erläutert wird oder meinten Sie damit, dass das fortlaufend geschieht?
Es gibt, wie erwähnt, einen fortlaufenden Austausch auf unterschiedlichen Ebenen und auf unterschiedliche Art. Und gestern gab es das Treffen von Minister Dobrindt mit dem EU-Kommissar.
Unmittelbar dazu, Herr Rösch.
Ja, Sie sprachen von 739 Zurückweisungen. Innerhalb einer Woche, betrifft das nur die deutsch-österreichische Grenze oder alle Grenzen, alle deutschen?
Die Zahl war bezogen auf alle Grenzen. Mhm.
Dann Herr Hönig.
Ja, geht um die Schleuser. Herr Atta, es hat heute in großem Stil der Durchsuchung der Bundespolizei gegeben gegen Schleuserkriminalität. Vielleicht können Sie was zum Stellenwert oder zur Dimension sagen. Also gab es schon mal solche Durchsuchungen in diesem Umfang? Und was sind denn aus Ihrer Sicht da die Hauptergebnisse?
Das würde ich Ihnen gerne nachreichen. Ich versuche es im Laufe der laufenden Regierungspressekonferenz.
Frau Orde, Ihre Frage auch dazu? Ja, okay, dann machen wir da weiter.
Ich habe noch mal eine Nachfrage zu dem, was der Kollege hier gerade schon gefragt hat. Ihr Kollege wiederum, Herr Atta, sagte am Montag, es würde eine konkrete Begründung zur Notlage in den nächsten Tagen an die EU-Kommission gehen. Und ich habe Sie jetzt nicht richtig verstanden. Ist es schon erfolgt? Ist es gestern erfolgt bei dem Gespräch oder kommt das noch?
Also ich habe ja darauf hingewiesen, dass wir fortlaufend mit der Kommission in Kontakt sind und uns austauschen, die Kommission und auch unsere Nachbarländer über die Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Und dieser Austausch ist uns auch sehr wichtig. Die rechtlichen Grundlagen haben wir jetzt schon mehrfach öffentlich auch dargelegt. Sie wissen, dass die Kontrollen auch unter Anwendung der Regelung von § 18 Absatz 2 Asylgesetz in Verbindung mit den bilateralen Abkommen, die wir haben und wiederum in Verbindung mit Artikel 72 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union erfolgen. Und dabei natürlich immer unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls. Der Minister hat ja auch bereits am 7. Mai dargelegt, dass vulnerable Gruppen ausgenommen sind von den Zurückweisungen.
Aber bedeutet das, dass die konkrete Information zu dieser Rechtslage, also der Notlage, erfolgt ist oder nicht? Das habe ich jetzt noch nicht richtig verstanden.
Nein, es gibt auch keine Notlage. Also der Regierungssprecher hat das ja am Montag, wenn ich mich recht erinnere, auch dargelegt in § 72a EUV, also Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, ist von einer Notlage überhaupt nicht die Rede.
Dann Herr Jung dazu.
Ja, dann nur, dass hier kein Missverständnis aufkommt. Also bei den 739 Zurückweisungen geht es ja fast gar nicht um Asylbewerber. Das sind ja nur 32, die da zurückgewiesen wurden. Das haben Sie, glaube ich, auch bisher nicht geleugnet. Und für diese 32 hat die Bundesregierung jetzt das europäische Asylsystem ja ausgehebelt. Ist es das wert?
Also erstens würde ich Ihnen da absolut nicht zustimmen.
Die Zahlen sind richtig, das sind Ihre Zahlen.
Nee, es geht mir nicht um die Zahlen, sondern die Voraussetzungen Ihrer Frage. Und eine ähnliche Frage haben Sie am Montag schon meinem Kollegen gestellt, der auch darauf geantwortet hat. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Ja, aber dass über 10.000 Einsatzkräfte an der Grenze stehen und 32 Zurückweisungen die Erfolgsgeschichte ist, das ist ja bemerkenswert. Für Sie nicht.
Ich habe jetzt keine Frage gehört und wie gesagt,
mein Kollege hat ja Ist das ein Erfolg aus Sicht des BMIs?
Nein. Ja, diese Maßnahmen sind aus Perspektive des BMI notwendig. Der Minister hat sich ja mehrfach dazu geäußert, auch zu der Notwendigkeit dieser Maßnahmen. Und von daher würde ich das bei dem Verweis darauf belassen.
Ich darf noch ergänzen, die Zahl der irregulären Migration ist einfach zu hoch. Und es ist richtig, dass die Zahl noch gegenüber den Höchstständen zurückgegangen ist. Aber weil das Migrationsgeschehen eben in den letzten Jahren die Kommunen wirklich an eine Belastungsgrenze geführt hat und es wirkliche Probleme in Unterbringung, Integration und so weiter gibt, sind die Maßnahmen aus Sicht der Bundesregierung gerechtfertigt. Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt an einer Momentaufnahme von Zahlen gemessen werden können, sondern es geht auch darum, das übergeordnete Thema, das Sie eben schon angesprochen haben, nämlich die Schleuserkriminalität zu durchbrechen und da ein Signal zu setzen, dass diese Form der kriminellen Verbringung von Menschen in diesem Land halt auch nicht toleriert wird.
Dann habe ich jetzt eine Frage zum Verfassungsschutzgutachten zur AfD und bin bei Herrn Vollrath.
Ja, also im Großen und Ganzen Verfassungsschutz und AfD. Der Partei wird ja seitens des Verfassungsschutzes ein, wie heißt das, ethnisch abstammungsmäßiger Volksbegriff attestiert. Und da gab es nun einige Wortmeldungen aus der Rechtswissenschaft, die sagen, dass der Begriff an sich jetzt nichts Verfassungsschutzrelevantes ist. Deswegen an Sie als Verfassungsministerium auch die Frage, wenn ich jetzt also so einen Begriff, wenn man so sagen, inklusiv anwende und sage, dass jetzt ein italienischer Staatsbürger aus Südtirol oder ein dänischer Staatsbürger aus Nordschleswig oder ein Franzose aus dem Elsass quasi in diesem Maße auch als kulturell abstammungsmäßig Deutscher gesehen wird, wäre das dann auch ein Verstoß gegen das Menschenwürdeprinzip?
Ich muss um Verständnis bitten, dass wir uns mit Blick auf das laufende Verfahren und aus Respekt vor dem Gericht zu dem Gutachten oder zu der Hochstufung der AfD für die Dauer des Rechtsschutzverfahrens nicht öffentlich äußern.
Ja, Kurt, es geht mir jetzt nicht um Hochstufung oder irgendwas, sondern allgemein. Ist das aus Sicht des Verfassungsministeriums BMI ein Verstoß gegen das Menschenwürdeprinzip, wenn ich jemanden mit italienischem, französischem, dänischem, sonst wie Pass sage, er könnte aufgrund der Geschichte und Abstammung auch als Deutscher kulturell gesehen werden.
Ich verweise auf das, was ich gerade gesagt habe.
Gibt es weitere Fragen ans BMI? Das sehe ich nicht. Dann habe ich jetzt hier noch eine Frage zu Lieferketten. Ich glaube, das war von Herrn Rinke. Ja.
Genau, eine Frage an Herrn Cornelius. Es geht nochmal um die EU-Lieferkettenrichtlinie. Gibt es in Brüssel jetzt mittlerweile Verwirrung, was genau die Position der Bundesregierung ist? Herr Macron hat sich jetzt ausdrücklich hinter eine Äußerung des Bundeskanzlers gestellt, dass man nicht nur das nationale Gesetz abschaffen sollte, sondern auch die EU-Lieferkettenrichtlinie. Herr Macron sagte das vorgestern und bezog sich da explizit auf den Bundeskanzler.
Der Unionsfraktionsvorsitzende Spahn hat das gestern auch unterstützt, die SPD lehnt es aber ab. Und in Brüssel gibt es jetzt schon die Sorge, dass die Bundesregierung wieder mit zwei verschiedenen Positionen in Brüssel auftreten könnte. Deswegen die Frage, können Sie bitte nochmal erklären, was die eine Position, wenn es die gibt, der Bundesregierung ist?
Ich glaube, dass die Sorge um eine unterschiedliche Haltung der Bundesregierung in Brüssel übertrieben ist und auch ganz schnell genommen werden kann. Die Bundesregierung ist sich ja einig, oder die Koalition ist sich einig, im Koalitionsvertrag das deutsche Lieferkettengesetz abzuschaffen und das den europäischen Rahmen auch entsprechend der Vorschläge der Kommissionspräsidentin im Omnibusgesetz zu entbürokratisieren. Und an diesen Vorschlägen wird jetzt gearbeitet, sowohl koalitionsintern als auch mit der Kommission zusammen. Und wenn wir da zum Ergebnis gekommen sind, dann werden wir das geeint und koalitionsharmonisch mit Brüssel diskutieren.
Um es nochmal klarzustellen, eine Abschaffung ist nicht das Ziel.
Es ist im Rahmen der Reformbemühungen der EU-Kommission auch zur Verschlankung der Bürokratie das Ziel, das Lieferkettengesetz europäisch auch in seiner umfassenden Wirkung zu verschlanken.
So, dann habe ich jetzt hier nochmal eine Frage zum Atomschirm. Herr Rasch.
Rusch, bitte.
Rusch, ja, pardon.
Ich muss sie kurz finden. Da. Deutschland erwägt nun erstmals, sich langfristig am französischen Atomschirm zu beteiligen, als Teil einer europäischen Antwort auf Russland und den Ukraine-Krieg. Was genau ist darunter zu verstehen? Sollen französische Atomwaffen zukünftig in Deutschland stationiert werden, Herr Cornelius?
Das ist eine sehr umfassende Frage für ein riesiges Thema. Lassen Sie mich in zwei Sätzen versuchen, zusammenzufassen. Die französische Regierung hat schon, oder viele französische Regierungen haben immer wieder angeboten, mit einer deutschen Bundesregierung, nicht nur der amtierenden, einen Dialog zu führen über die Frage des Nuklearschutzes, der nuklearen Abschreckung. Diese Gespräche hat bisher keine Bundesregierung betrieben in einer systematischen Form. Der französische Präsident und der Bundeskanzler haben sich bei ihrem ersten Treffen in Paris darauf verständigt, dass dieses Thema nun auch auf die Agenda der deutsch-französischen Beziehungen kommt, der deutsch-französischen Gespräche kommt. Es gibt ja auch verschiedene Vorstellungen, wie man diese Beziehungen intensivieren und auch in sehr vielen Bereichen verfeinern kann. Dazu gehört das Thema Sicherheit, dazu gehört das Thema Abschreckung. Und im Rahmen dieser Vereinbarung wird man auch im geeigneten Rahmen, also im Rahmen, der mit Sicherheit und Verteidigung befassten Ressorts, über dieses Thema sprechen.
Nachfrage, also könnte das bedeuten, dass auch französische Atomwaffen in Deutschland stationiert werden?
Das ist eine viel zu weit gefasste Hypothese momentan, weil wir wirklich am Beginn eines Gesprächs stehen und, glaube ich, das erste Ziel sein muss, dass beide Seiten einen Rahmen abstecken, in dem man spricht.
So, jetzt haben wir eine Nachreichung vom BMI und werden dann nochmal außenpolitisch und schauen auf Israel und Gaza, aber erst das BMI.
Ja, vielen Dank. Also ich kann sagen, dass es heute umfangreiche Maßnahmen mit mehreren hundert Einsatzkräften gegeben hat. Dabei ging es um einen Einsatz gegen Schleusernetzwerke. Die Bekämpfung der Schleusungskriminalität hat für die Bundespolizei weiterhin eine Priorität. Und das zeigen auch die heutigen Maßnahmen. Für genauere Auskünfte müssen wir wie üblich an die zuständige Staatsanwaltschaft verweisen, in diesem Fall nach Flensburg.
Herr Hönig, dazu noch eine Nachfrage? Nee, sehe ich nicht. Okay, dann Herr Toffinier mit einer Frage zu Nahost.
Ja, da waren gar zwei Fragen zu Gaza.
Eine Frage und eine Nachfrage.
Ist ja auch kein wichtiges Thema, Gaza, um Gottes Willen.
Das habe ich damit nicht gesagt.
Herr Wagner, der israelische Finanzminister hat sich dahingehend geäußert, dass alles in Gaza zerstört werden wird und dass die Welt das nicht stoppen kann. Ich bitte eine Reaktion dazu.
Herr Tufignier, danke für die Frage. Wir haben in der Vergangenheit ja schon Äußerungen bestimmter israelischer Kabinettsmitglieder zurückgewiesen, wenn sie nicht hilfreich sind für den Friedensprozess und für eine Lösung, eine politische Lösung dieses Konflikts. Und ich glaube, in diese Kategorie fällt genau dieses Statement auch.
Das ist schon fast eine Völkermordansage. Verurteilt die Bundesregierung diese Äußerung?
Ich habe doch eben sehr klar gesagt, was wir davon halten. Es ist eine nicht hilfreiche Aussage. Und natürlich ist Sozusagen muss Israel sich in seinem Vorgehen im Kampf gegen die Hamas und bei seinem Vorgehen im Gazastreifen an humanitäres Völkerrecht halten.
Herr Fried und dann Herr Rinke.
Herr Cornelius, mich würde interessieren, ob es zutrifft, dass die Regierungschefs, Staats- und Regierungschefs der drei Staaten, die jetzt Israel sehr scharf kritisiert haben, nämlich Frankreich, England und Frankreich, Großbritannien und Kanada, dies vorher nicht der Bundesregierung angekündigt haben, obwohl ja der Bundeskanzler wiederholt mit Herrn Macron zu tun hatte.
Die Äußerung, das Statement von Frankreich, Großbritannien und Kanada wurde unter diesen drei Nationen abgesprochen. Natürlich wurde auch unter den jeweiligen Regierungschefs über das Thema gesprochen. Aber es gab jetzt keine Notwendigkeit, da einen Ausgleich oder eine Koordinierung zu suchen. Die Bundesregierung hat ja sehr klar auch ihre Position zur Militäroffensive deutlich gemacht. Sie besorgt uns wirklich sehr. Der Bundeskanzler hat in verschiedenen Gelegenheiten und vor allem bei der Regierungserklärung darauf hingewiesen, dass er in großer Sorge über die humanitäre Lage in Gaza ist. Er hat das auch heute im Kabinett nochmal sehr deutlich gemacht und ist auch im engen Austausch mit den europäischen Partnern darüber, um das auch in geeigneter Form Israel auch nochmal zu vermitteln. Vieles, was in diesem Statement angesprochen wurde, wurde auch hier immer angesprochen, wurde von Seiten der Bundesregierung angesprochen. Ich glaube, man muss jetzt nicht nach einer sozusagen Formateinheitlichkeit suchen, um den Kern der Botschaft auch, die Parallelität der Botschaft zu sehen. Ich glaube, dass da eine hohe Deckungsgleichheit besteht. Es ist immer wichtig für die Bundesregierung, dass sie auch ihre Kommunikationswege zur israelischen Regierung offen hält und ihre Punkte auch direkt anbringen kann. Das ist auch geschehen durch den Besuch des Außenministers am vorletzten Wochenende, war es, glaube ich. Und es ist natürlich auch das Ziel der Bundesregierung, weiter im EU-Kreis diese Abstimmung zu suchen. Auch da gibt es ja Vorstöße momentan in Brüsseler Ebene, aber das sind Sie versichert, dass die Bundesregierung sich an diesen Abstimmungen intensiv beteiligt.
Dazu eine Nachfrage. Da gab es ja jetzt gestern den Vorstoß der Niederlande, dass man überprüft, ob sich Israel eigentlich noch an das Partnerschafts- und Wirtschaftsabkommen hält. Wenn ich richtig informiert bin, sind da 22 EU-Staaten dafür. Gehört da Deutschland dazu, Herr Wagner, oder wo positionieren wir uns da?
Also mit Blick auf die humanitäre Lage in Gaza haben wir ja immer wieder gesagt, das hat der Cornelius ja eben auch zum Ausdruck gebracht, dass sich ernsthafte Fragen stellen. Und es ist doch auch klar, dass das regelmäßig Thema im EU-Außenrat ist, so auch eben gestern. Wir sind, und das hat Herr Cornelius ja eben auch gesagt, überzeugt, dass wir derartige Fragen im Dialog mit der israelischen Regierung beantworten müssen. Und aus Sicht der Bundesregierung ist das EU-Israel-Assoziierungsabkommen deswegen ein wichtiges Forum, um eben auch diese kritischen Fragen zu erörtern und dort zu besprechen, und sollte in diesem Sinne genutzt werden. Zu dem genauen und konkreten Abstimmungsverhalten oder zu den Gesprächen, die da im EU-Außenrat liefen, die sind natürlich vertraulich.
Herr Rinke und dann Herr Jung dazu.
Ja, Herr Cornelius, direkt da anknüpfend. In der Ukraine-Debatte wird ja die Notwendigkeit der Einheit unter den EU-Regierungen stark betont von der Bundesregierung. Warum ist das hier bei Israel eigentlich nicht der Fall? Denn es wurde eben schon darauf hingewiesen, dass die große Mehrzahl der EU-Länder mittlerweile in Richtung Sanktionen geht oder Aussetzung des EU-Assoziierungsabkommens mit Israel. Auch Frau Kallas hat das gestern ins Gespräch gebracht. Warum ist das für die Bundesregierung hier bei diesem Thema anscheinend nicht das Ziel, diese europäische Einheit herzustellen?
Sie wissen, dass ich kein Freund von Krisenvergleichen bin und diese Art von geopolitischem Whataboutism eigentlich nicht anstellen möchte. Ich glaube, dass die Situation in Gaza für sie spricht. Die Bundesregierung sehr klar ihre hohe Besorgnis zum Ausdruck gebracht hat, dass sie ihre direkten Gesprächskanäle nutzt, dass sie jetzt auch die Abstimmung im Europäischen Auswärtigen Dienst bezüglich des Partnerschaftsabkommens sehr genau verfolgt und auch mitgestaltet. Und lassen Sie sich versichert sein, dass die Abstimmungen momentan dazu laufen.
Darf ich nochmal nachfragen? Ja, geht dann eher an Herrn Wagner. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie dafür sind, dass die Gespräche im EU-Assoziierungsabkommen weitergehen und nicht ausgesetzt werden sollten? Ist das die Position der Bundesregierung?
Ich habe gesagt, dass aus Sicht der Bundesregierung das EU
Israel-Assoziierungsabkommen ein wichtiges Forum ist, das eben auch dazu da ist, kritische Fragen zu erörtern und sollte in diesem Sinne genutzt werden. Lassen Sie mich vielleicht im Anschluss an Ihre erste Frage, Herr Rinke, auch nochmal sagen, wir stehen ja in enger Abstimmung mit unseren Partnern. Sie haben vielleicht auch gesehen, dass der Außenminister ja gestern gemeinsam mit 21 Amtskollegen eben auch der zum Beispiel der E3 und auch der EU die israelische Regierung aufgefordert hat, die vollständige Wiederaufnahme von Hilfslieferungen zu genehmigen und den Vereinten Nationen und humanitären Organisationen die unabhängige und unparteiische Arbeit in Gaza zu ermöglichen.
So, die Stunde ist eigentlich voll. Ich habe noch 4 Wortmeldungen zu diesem Themenkomplex. Herr Jung, Herr Meurer, Herr Warwick und Herr Hönig. Ich schaue mal hier in die Runde. Wenn ich keinen Widerstand ernte, würde ich die noch dran nehmen? Ich sehe keinen Widerstand, dann machen wir die und vielleicht können Sie sich...
Widerspruchreich.
oder Widerspruch. Dann nehmen wir den noch dran und vielleicht können Sie auf Kürze und Prägnanz Ihrer Fragen achten.
Und auf die Antwort.
Herr Wagner, ich wundere mich gerade, also es ist ja bekannt, dass Deutschland in Brüssel gegen die Überprüfung des Assoziierungsabkommens gestern gestimmt hat, dass sie klar in der Minderheit sind und sich da weiter isolieren. Und Herr Cornelius tut ja auch gerade so, als ob das jetzt... bei UK, Frankreich und Kanada ebenfalls nicht so ist, weil Deutschland da auch nicht dabei ist. Also warum, was machen Sie uns hier vor? Und Herr Wagner, ich habe auch bisher in den letzten 2 Tagen keine Kritik daran gehört, dass Israel jetzt am Ende nur 9 LKWs nach Gaza reingelassen hat, obwohl Sie ja selber sagen, 500 sind pro Tag notwendig. Warum gab es da auch nichts?
Also ich weise das zurück, Herr Jung, dass es dazu nichts gab. Wir stehen ja in einem engen Austausch mit der israelischen Regierung und da ist doch völlig klar, dass die bisherigen Hilfslieferungen viel, viel zu wenig sind, dem Bedarf nicht entsprechen und dass sehr viel mehr rein muss und vor allem eben auch, dass die Vereinten Nationen und die humanitären Organisationen dort unabhängig arbeiten müssen dürfen und auch Ihre erste Bemerkung, es tut mir leid, ich war, glaube ich, sehr transparent. Ich habe ja dargelegt, was die Position der Bundesregierung ist. Und es ist doch natürlich auch vollkommen unstrittig, dass wir innerhalb der EU immer wieder unsere Positionen diskutieren und angleichen. Und natürlich gibt es auf manches auch einen etwas anderen Blick. Aber zu der Frage EU-Israel-Assoziierungsabkommen haben wir sehr klare Positionen. Die haben wir dort auch deutlich gemacht. Die werden wir dort auch weiter einbringen. Am Ende eint uns aber in der EU, glaube ich, alle dasselbe Ziel. Es geht darum, eine Lösung für diesen Konflikt in Gaza zu finden. Es geht darum, eine Lösung für das Leid der Menschen in Gaza zu finden, mehr humanitäre Hilfe reinzubekommen, die Geiseln freizubekommen und endlich in einen politischen Prozess zu kommen, der eine nachhaltige Lösung des Nahostkonflikts ermöglicht. Und das ist eben hochkomplex und schwierig. Und ich weiß, das Leid ist grenzenlos und das frustriert uns alle, es frustriert Sie, es frustriert uns. Aber es geht doch darum, konkrete Dinge zu erreichen. Und insofern sind diese ersten Lieferungen durch die israelische Regierung ein guter, wichtiger, richtiger Schritt. Das haben wir hier ja auch unterstrichen. Aber es ist vollkommen klar, dass sehr viel mehr reinkommen muss.
Dann ist Herr Meurer dran.
Die AfD-Chefin Weidel fordert von der Bundesregierung den sofortigen Stopp einer Evakuierungsaktion von Gaza, von Personen aus dem Gazastreifen nach Deutschland. Medien haben darüber auch schon berichtet, sprechen von einem Geheimplan. Was können Sie uns sagen über diese Evakuierungsaktion?
Ich kann wirklich klar zurückweisen, dass es hier eine Geheimaktion und eine, ich habe auch in manchen deutschen Medien den Titel gesehen, die Bundesregierung fliege Palästinenserinnen und Palästinenser aus. Ich kann das wirklich als falsch zurückweisen, um was es hier geht. Und darüber haben wir immer wieder hier transparent informiert, ist, dass wir unserer im Übrigen auch gesetzlichen Verpflichtung nachkommen, deutschen Staatsangehörigen im Ausland zu helfen aus Notsituationen. Insofern sind wir sehr erfreut und erleichtert darüber, dass es gelungen ist, gestern Morgen 9 deutschen Staatsangehörigen die Ausreise aus Gaza zu ermöglichen, in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden, in enger Abstimmung mit der israelischen Regierung. Dabei waren auch 3 enge Familienangehörige dieser 9 Personen. Und die sind jetzt in Sicherheit und insofern ist das Teil unserer Bemühungen, das gab es ja in der Vergangenheit auch schon immer wieder, den deutschen Staatsangehörigen, die noch in Gaza sind und die eine Ausreise wünschen, zu helfen in dieser Notsituation, aus diesem Kriegsgebiet zu kommen.
Herr Warwick.
Das hat aber, lassen Sie mich das vielleicht auch nochmal klarstellen, das hat nichts zu tun mit etwaigen Plänen, die wir ja auch von israelischen Akteuren hören, freiwillige Ausreisen aus Gaza oder gar Vertreibungen oder Umsiedlungen von Palästinensern und Palästinenserinnen zu befördern oder zu unterstützen.
Herr Warwick und dann Herr Hönig.
Nochmal eine kurze Verständnisfrage. Es hat sich mir nicht ganz erschlossen, Ihre Haltung, also nochmal zurückkommt auf diesen niederländischen Vorschlag. Die Niederländer hatten ja lediglich eingefordert oder vorgeschlagen, dass man überprüft, ob Israel mit seinem Vorgehen in Gaza gegen seine Menschenrechtsverpflichtung gemäß Artikel 2 des EU-Israel-Assoziierungsabkommen verstößt. Mir hat sich immer nicht erschlossen, Ihre Antwort, wieso hat Deutschland als ein der ganz wenigen Länder gegen diesen niederländischen Vorschlag gestimmt?
Ich kann nicht bestätigen, was Sie sozusagen Ihre Prämisse, wie wir uns da abstimmungsmäßig, wir haben eine Position und ich verweise nochmal auf das, ich habe es jetzt zweimal dargelegt, wie die deutsche Position zum deutsch-israelischen Assoziierungsabkommen ist.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Und dann Herr Hönig zum Abschluss.
Nachfrage habe ich noch. Aber entschuldigen Sie, Herr Wagner, das hat ja auch der Kollege schon angesprochen. Das ist presseöffentlich, das Abstimmungsverhalten der EU-Länder. Da können Sie doch nicht sagen, Sie sagen das nicht, wenn das bereits bei Euronews, Reuters öffentlich einsehbar ist, wie Deutschland gehandelt hat. Und ich glaube schon, dass Sie uns da gerne bitte eine Begründung geben können, wieso man sich selbst nur gegen eine Überprüfung von Menschenrechtsverletzungen im Zuge des Assoziierungsabkommens stellt. Das sollten Sie in der deutschen Öffentlichkeit schon begründen können.
Herr Warbeck, die Abstimmung und Gespräche im EU-Außenrat sind vertraulich. Es mag Presseberichte darüber geben, was dort besprochen wird, aber das steht Ihnen ja frei und das ist auch Ihre gute Arbeit. Es gibt eine Position der Bundesregierung, wie wir zum EU-Israel-Assoziierungsabkommen stimmen. Wir finden, das ist stehen. Wir finden, das ist ein Forum, das man nutzen muss, um eben auch kritische Fragen zu stellen. Wir haben eine Menge Fragen im Übrigen zur völkerrechtlichen Situation in Gaza, die wir ja hier auch immer wieder darbieten und Ihnen erläutern. Und insofern, glaube ich, ist Ihre Frage beantwortet worden.
Und dann Herr Hönig.
Herr Cornelius, in diesem Zusammenhang, inwiefern plant die Bundesregierung Rüstungsgüter, die Genehmigung von Rüstungsgütern nach Israel zu genehmigen? Vor allem, was den Einsatz von Kriegswaffen betrifft.
Sie wissen ja, dass die Exportgenehmigung von Rüstungsgütern nicht öffentlich diskutiert werden. Ich kann Ihnen aber sagen, dass keine Planung dahingehend vorliegt.
Also keine Planung, auch was den Einsatz, die Genehmigung von Kriegswaffen betrifft. Liegt derzeit nicht auf dem Tisch.
Das Genehmigungsverfahren kennen Sie, das kann ich nicht detailliert, das unterliegt den Geheimhaltungsvorschriften, das kann ich nicht kommentieren, weil die Bundesregierung sieht mit Sorge die Situation in Gaza und handelt entsprechend.
So, dann würde ich es dabei bewenden lassen. Vielen Dank für Ihr aller Kommen. Vielen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort standen. Und trotz meiner Strenge sind wir nicht ganz durchgekommen. Bitte sehen Sie es mir nach und ich wünsche noch einen schönen Tag.